In Teil 1 unserer Podcast-Folge haben Sie ja eben schon das Dublin-Verfahren angesprochen. Vielleicht könnten Sie dazu noch ein paar Worte sagen und erklären, was man darunter versteht.
Ja, sehr gerne. Ich sage immer so, dass meine Mutter so unglaublich stolz ist, wenn sie erfährt, was ich beruflich mache, aber auch, weil ich immer über das Dublin-Verfahren rede. Weil meine Mutter aus Dublin stammt und deswegen verbindet sie natürlich positive Dinge mit der Stadt und ich natürlich auch, aber gerade in dem Bereich des Migrationsrechts hat halt die Dublin-Verordnung leider eine sehr negative Konnotation, weil es halt bedeutet, Personen, die sagen wir mal über Italien kommen, Griechenland kommen, also auch europäische Staaten, diese außeneuropäische Staaten sind dann auch verantwortlich für die Flüchtlinge und da ja in Deutschland Personen nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern tatsächlich ja eigentlich zwangsläufig über andere europäische Staaten kommen müssen, wenn sie nicht direkt fliegen, dann ist es so, dass man relativ viele Personen hat, die Deutschland nicht als ersten Staat betreten haben. Und deswegen greift die Dublin-Verordnung ziemlich häufig. Und ich würde sagen, im Moment eigentlich jeder oder jeder zweite Klient, der durch meine Tür kommt, hat erstmal dieses vorrangige Problem, dass die Fingerabdrücke abgenommen wurden in Italien, in Griechenland, in Spanien, aber auch in Österreich oder in Dänemark oder in den Niederlanden. Und deswegen Deutschland einfach stumpf bei der Prüfung. Und ich finde das eigentlich, wenn man so Jurist ist, eigentlich ziemlich eindeutig, wie die das machen. Ich mache das übrigens auch so und ich glaube, Behörden arbeiten auch so, dass man ja erstmal guckt man sich einen Fall an, auch hier in meiner Kanzlei, und dann gucke ich erstmal, bin ich überhaupt zuständig? Oder ist es vielleicht ein Fall von meiner Kollegin? Und wenn das nicht mein Fall ist, dann schreibe ich eine Verfügung, das muss hier zu meiner Kollegin. Und genauso ist es bei den Behörden. Die machen halt die Akte auf, gucken sich an, die Person war vorher in Italien, bin ich gar nicht zuständig, und machen die Akte wieder zu. Und dieses Zumachen der Akte muss man natürlich als Jurist auch oder als Verwaltungsakt dann auch nach außen hin erkennbar machen. Das heißt, sie schreiben einen Bescheid, der sagt, du musst binnen einer Woche damit rechnen, dass wenn du kein Rechtsmittel einlegst, dass du dann nach Italien abgeschoben wirst. Und das sorgt natürlich immer für großes Chaos, ganz viel Unruhe, ganz viel Weinen, ganz viel aufgeregt sein, hier nachts noch klingeln und versuchen, zum Anwalt durchzukommen, weil man halt diesen Brief bekommen hat. Und dieser Brief kommt immer in einem gelben Briefumschlag und ganz oft verstehen halt auch viele von meinen Klienten nicht, dass das ein wichtiger Brief ist. Und dann kommen die vielleicht am letzten Tag des Fristablaufes. Das ist auch immer sehr ärgerlich. Aber die Briefe sind komplett auf Deutsch formuliert. Das heißt, die nächste Hürde ist, die kriegen einen Brief und verstehen natürlich nicht, was da drin steht. Und da steht relativ oft das Wort Abschiebung drin, was natürlich potenziert dazu führt, dass alle noch aufgeregter sind. Und dann gehen sie zu ihrem Nachbarn oder zu ihren ehrenamtlichen Helfern, die alle keine Juristen sind, und die sind dann noch aufgeregter, weil die den Brief dann lesen und dann im Prinzip in sehr formal juristischem Deutsch steht da drin, die Leute werden abgeschoben. Und dann ist aber Holland in Not. Dann ist hier richtig Rabatz, dann wollen die sofort zum Anwalt und dann ist alles ganz wichtig. Und es ist es natürlich auch subjektiv für die Person auf jeden Fall und für mich als Anwältin auch, weil eine Wochenfrist ist halt auch relativ kurz. Das heißt, ich muss dann erstmal anhand des gelben Briefumschlages die Frist errechnen. Die ergibt sich halt aus dem Datum, den der Postbote auf den gelben Briefumschlag draufgeschrieben hat, weil das mit PZU zugestellt wird. Dann gucke ich, was weiß ich, dann steht da jetzt drauf, heute hatte ich ganz viele Bescheide, so 15. Und dann ist es bei einfachen Ablehnungen eine 2-Wochen-Frist und bei Dublin-Sachen eine 1-Wochen-Frist. So, und dann hätte man beim 15. ist schon so, dann würde man denken, okay, morgen ist Fristablauf, so. Und dann wird es richtig fies, dann ist es so, dass es nicht immer klug ist, ein Eilverfahren einzureichen. Und zwar würde man dann also eine kombinierte Klage und 80-5er Antrag stellen, VWGO, um dann halt die aufschiebende Wirkung der Klage zu bekommen. Das ist ganz oft nämlich nicht klug, einen solchen Eilantrag zu stellen, weil es gibt eine ominöse Frist, eine sogenannte 6-monatige Frist. Und ganz oft ist es nicht klug, gegen diesen Fristablauf zu klagen. Weil nämlich die Klage nicht, aber das Eilverfahren hemmt die Frist. Und dann kann es sein, dass ich meine Klienten in eine viel schlimmere Situation bringe durch ein Eilverfahren, weil ich dadurch nämlich künstlich die Frist verlängere, innerhalb derer eine Abschiebung stattfinden kann. Und ich darf also quasi nur einstweiligen Rechtsschutz suchen, wenn ich wirklich meine, ich kann das Eilverfahren positiv gewinnen. Weil ne, positive Entscheidungen sind super, dann sage ich immer zu meinen Klienten, sie können eine Party machen, alles gut. Aber natürlich bei negativen Entscheidungen bedeutet das, dass ich den Klienten quasi sagen muss, ja, jetzt können sie noch 2 Monate länger abschieben. So. Und das ist auch für ehrenamtliche Helfer, die perfekt Deutsch können, ganz oft nicht nachvollziehbar. Warum will die Anwältin denn nicht klagen? So, also ich klage sehr gerne, ich meine, das ist mein Beruf, aber und ich streite mich auch gerne, aber es macht halt einfach ganz oft keinen Sinn, wenn zum Beispiel jemand mit einem negativen Brief kommt, dass er zurück soll nach Österreich. Was, also inhaltlich kann ich nichts vortragen gegen diesen Bescheid, weil Österreich an sich keinerlei rechtsstaatliche Mängel, man nennt es systemische Mängel, aufweist, sodass ich nicht sagen kann, Österreich ist ein Staat, der Flüchtlinge schlecht behandelt. So. Und deswegen wäre es ja Unsinn, Eilverfahren zu machen, weil ich kann es ja nur verlieren. Und der einzige Grund, weswegen ich es vielleicht machen würde, wäre, wenn jemand eine ganz schlimme Erkrankung hat, dann würde ich, oder hier Familie hat, dann sind das sozusagen noch Gründe, die man vortragen kann. Aber sonst mache ich das halt nicht. Und das richtig Spannende ist halt, dass dann es andere europäische Länder gibt, wo man auf jeden Fall klagen muss. Und das wäre jetzt zum Beispiel Italien der Fall. Ne? Da würde ich halt sagen, egal wer zu mir kommt, bei Italien würde ich eine Klage einreichen. Aber dann gibt es halt so Staaten wie Mandanten, die kommen aus Richtung Kroatien, Rumänien. Ne? Und da muss man immer überlegen, lohnt sich eine Klage oder nicht. Und das, was die Klienten erzählen, ist teilweise wirklich fürchterlich. Ne? Die erzählen, wie sie halt inhaftiert worden sind in Ungarn oder geschlagen wurden an den Grenzen von irgendwelchen Grenzbeamten. Das sind wirklich horrende Geschichten, die man da teilweise hört. Und da muss man sich dann halt auch wirklich dann reinlesen und gucken, gibt es schon Rechtsprechung zu dem Land, kann man das vielleicht juristisch durchfechten. Und ja, und das ist so das, was mein Steckenpferd ist. Also das mache ich hier in der Kanzlei, mache ich sozusagen die Dublin-Fälle. Und ich hatte noch nie einen richtigen Dublin-Fall aus Irland sozusagen. Ich hatte noch nie einen Flüchtling, der nach Irland zurück musste. Sondern ich habe immer nur die außereuropäischen Staaten, die halt nicht im Atlantik liegen so unbedingt. Ich habe auch jetzt keine Brexit-Dubliner-Fälle oder so, gibt es auch kaum. Aber erstaunlich viele, die zum Beispiel auch aus Skandinavien nach Deutschland fliehen. Ja, also gibt es auch viele. Und da kann man auch eigentlich rechtlich kaum was gegen machen, weil auch gegen Skandinavien kann man eigentlich kaum was sagen, inhaltlich, warum das Land Menschenrechte nicht hinreichend genug schätzt. So. Ja, und um jetzt alle total zu verwirren, es gibt noch eine weitere Gruppe, die ganz spannend ist, und zwar ist das die Gruppe der sogenannten Anerkannten. Man muss sich das so vorstellen, Personen, die nach Italien kommen, übers Mittelmeer, die werden dort ja registriert, das sind diese Fingerabdrücke, die dort abgenommen werden, und die stellen dort in Italien ganz oft auch einen Asylantrag, weil sie ja dort ankommen und dann wollen sie auch erstmal Asyl. Und Italien gibt auch Flüchtlingen positive Entscheidungen. Ne, wenn jetzt eine syrische Person nach Italien kommt, dann sagen die natürlich genauso wie hier in Deutschland, ja, in Syrien ist gerade nicht so gut, du kriegst von uns einen Abschiebeschutz. So, das ist ein humanitärer Aufenthaltstitel und das macht, glaube ich, auch ganz Europa im Moment so. Ich glaube, die Dänen drehen so ein bisschen durch und wollen das nicht mehr bei Syrien, aber sonst ist das eigentlich überall in Europa so. Das heißt, in Italien bekommt eine Person einen positiven Schutz und die wandert aber trotzdem weiter nach Deutschland. Und das ist total spannendes Rechtsproblem, weil das hat irgendwie der EU-Gesetzgeber und der deutsche Gesetzgeber überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Leute weiterwandern innerhalb der EU. Und viele verstehen das auch nicht. Warum bleiben die denn nicht in Italien, die Ausländer? Und denken alle in ihren letzten Italienurlaub und denken, wieso, ist doch total gutes Wetter, total gutes Essen, guten Wein, mega schön, gute, also warum bleiben Flüchtlinge nicht da? Und das Problem ist aber, dass die wenn man sich mit den Personen unterhält, ist es halt so, sie bekommen keinerlei Wohnung. Es gibt keine staatliche Förderung. Es gibt kein Hartz IV. Es gibt keinen Sprachkurs. Es gibt keine Integration in Arbeit, sondern die meisten erzählen, sie haben unter einer Brücke geschlafen. Und da denkt man sich, das ist ja verrückt. Aber es ist tatsächlich so, dass das italienische System kein Sozialstaat ist in der Form, wie wir es halt kennen hier in Deutschland. Und deswegen wandern die Personen weiter. Und das ist aber ein rechtliches Problem, das sich kaum auflösen lässt. Weil natürlich Deutschland dann sagt, so nach dem Motto, wir können nicht alle aufnehmen. Da die Gerichte aber mittlerweile sagen, doch, bei Italien ist es tatsächlich bei besonders Schutzbedürftigen. Besonders schutzbedürftig sind alte, kranke, behinderte, traumatisierte Personen, alleinstehende Personen mit Kindern. Also da kann man sehr viele Gruppen bilden. Und ich würde sagen, da sind sehr viele von meinen Klienten, sind dann einfach auch besonders schutzbedürftig. Und dann dürfen die halt einfach nicht nach Italien abgeschoben werden. Und das ist rechtlich mega spannend, weil dann sind die hier in so einer Zwitterstellung. Man kann sie nicht abschieben, aber irgendwie nochmal den Flüchtlingsschutz geben kann man ja auch nicht, weil das hat Italien ja schon. Was machen wir denn jetzt mit diesen Personen? Und dasselbe Spiel gibt es halt auch mit Griechenland im Moment. Also auch Griechenland gilt als Land, das im Moment nicht besonders gut sich um Flüchtlinge kümmert. Und das ist halt auch total spannend, dass es halt einfach jetzt so 40.000 Personen gibt, die eigentlich zurück müssten nach Griechenland, weil sie dort eine positive Entscheidung haben, aber gleichzeitig Gerichte gesagt haben, ihr dürft es eigentlich nicht. Und jetzt... Und das ist ja auch ein Problem, das wird sich in der ganzen EU widerspiegeln. Also es ist ja nicht so, dass alle Flüchtlinge nach Deutschland fliehen, sondern dasselbe Problem wird jetzt halt auch die Niederlande haben oder Dänemark oder Polen oder Österreich. Also es ist jetzt, oder meinetwegen auch Frankreich. Das sind ja alles Länder, die mit in diesem europäischen System sind und versuchen irgendwie dieses Asylsystem zu managen und sie kriegen es halt nicht hin. Und alle Vorschläge, die die EU macht, also die von der Leyen kommen, sind halt... fordern natürlich, dass jeder Staat seinen Teil tut. Und dann gibt es halt leider auch Staaten, die sagen, wir sind sehr, sehr gerne gegen Flüchtlinge und werden da halt überhaupt gar nicht freiwillig noch irgendwas machen, um die Situation zu verbessern. Und deswegen sind wir gerade in so einer Pattsituation. Und es ist leider für die Betroffenen ganz schrecklich, weil die natürlich überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, dass sie irgendwie spannendes Rechtsproblem sind, sondern die sind natürlich so, dass sie sagen, ich komme hier nicht voran. Ich bin ständig in so einer, ich soll nicht nach Italien, aber ich soll auch nicht irgendwie hier bleiben. Wo bin ich denn? Also wo darf ich denn sozusagen bleiben? Und das ist, finde ich, auch schwierig in der Beratung, dann Leuten zu sagen, ja, sie sind nicht alleine und liegt auch nicht an ihnen, aber es ist noch nicht ein gelöstes, wir haben das Problem noch nicht gelöst und sie werden auf jeden Fall nicht abgeschoben, aber so richtig einen Aufenthalt kriegen sie auch nicht. Und das ist, finde ich, für viele sehr frustrierend. Und dann ist halt der Trick oder das, was man halt versucht, den Klienten zu sagen, ist einfach, lern Deutsch, finde eine Arbeit und versuche es über den Weg der Ausländerbehörde, über Integration hier einen Status zu bekommen, weil das Bundesamt wird sich da noch lange, lange streiten. Und das ist dann tatsächlich dann auch ganz oft der Weg. Oder bei Kindern geht es auch über gute Schulzeugnisse, ne? Also für Kinder zwischen 14 und 21 Jahre bekommt man einen Aufenthaltsstatus, wenn die letzten 4 Jahre gute Schulnoten erzielt worden sind. So. Und das ist ja dann, desto länger die Personen hier sind, ja auch eine Perspektive, die man dann eröffnen kann für die Personen.
Ja, vielen Dank. Das klingt ja echt nach einer spannenden Materie, wo man erstmal durchsteigen muss. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann gilt das Dublin-Verfahren ja, beziehungsweise das dient der Steuerung und der Regulierung auch der Sekundärwanderung. Also dass man halt ja vor allem schaut, okay, in dem Land ist die Person oder an dem Staat ist die Person angekommen und da kann sie dann auch Asyl beantragen. Das heißt ja auch, dass der Staat, also der Ankunftsstaat, dass der ja materiell rechtlich prüft, ob er zuständig ist, richtig?
Man will halt ein Asylum-Shopping verhindern. Also man möchte quasi verhindern, dass man jetzt nicht durch jedes EU-Land reisen kann und sich überall da sozusagen den Schutz abholen kann, sondern dass man sagt, wir vertrauen auf jeden europäischen Staat und wenn man einmal schon mal Schutz bekommen hat, dann braucht man den nicht nochmal. Und im Übrigen dürfen die Ausländer sich ja auch dann frei bewegen innerhalb der EU. Die dürfen 90 Tage verreisen, genauso, also die Freizügigkeit nutzen. Sie dürfen sich halt nur nicht niederlassen. Also sie können nicht einfach sagen, ach, ich bin eigentlich französischer Flüchtling, aber ich habe irgendwie Lust, in Frankfurt zu leben. So einfach ist es dann halt nicht, weil dann brauchen sie einen sogenannten Daueraufenthalt. Also das bedeutet 5 Jahre schon hier. Aber das knacken auch schon ziemlich viele im Moment. Und dann wäre man wieder in einem legalen System. Also wenn man einen Daueraufenthalt hat, dann bedeutet es genau das. Dann darf man sich dauerhaft innerhalb der EU aufhalten.
Ja, vielen Dank. An dieser Stelle bedanke ich mich wieder für das Gespräch und natürlich auch für Ihre Zeit. Ich fand es wieder sehr interessant. Ja, ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns mal wieder hören.
Auf jeden Fall.
Tschüss.
Tschüss.